Heute Morgen geht es um das Thema, ich habe da noch eine Frage. Und ich lese uns dazu den Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 26, da geht es um den reichen Jüngling. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagt der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sich und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Den reichen Jüngling, den wir vor uns haben, ihr Lieben, steckt in einer besonderen Krise. Und zwar in einer Krise, die man mit Geld nicht mehr lösen kann. Wieso kann ich keine Krise mit Geld lösen? Geld macht eben nicht glücklich. Es beruhigt auch nicht, wie viele das meinen. Nicht einmal das Sprichwort stimmt, wer viel Geld hat, dem geht es gut. Wer viel Geld hat, ist aus steuerrechtlichen Gründen schon ziemlich gekniffen. Und wenn er was in der Matratze hat, weiß er auch nicht, ob das nicht irgendwie abbrennt, das Haus, oder jemand da reinkommt und da weiß, aha, in der Matratze ist auch noch viel Geld. Viele fragen sich, wie kann ich das alles anlegen? Und stecken in einer Krise. Der Onassis, der reiche Mann, der Onassis, der hatte Geld. Mal Milliardär, möchte ich gar nicht sein. Sehr unklug, sehr ungut ist das. Der Mann hatte so viel Geld, er hat die reichsten Ärzte, als er wirklich krebskrank wurde, hat er in Schweiz besucht. Er hat sich Ärzte geleistet, die Koniferen, das ist das Wort. Der sogenannte Freudsche Fehler, wir sind schon wieder im Garten. Auf jeden Fall hat dieser Mann Millionen ausgegeben, damit er gesund wird. Und er stirbt. Bei all dem Vermögen, die Jackie Onassis, die Jackie Kennedy, die hatte es nachher gut. Und die Tochter auch, aber sie waren unglücklich. Warum? Weil die Seele nicht mehr singen konnte. Ihr lieben Geschwister, wenn die Seele nicht mehr singt, wissen Sie, was das bedeutet? Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Das kann nur einer, der erlöst ist in Christus Jesus durch das Blut des Lammes Gottes. Der weiß, ich bin teuer erkauft mit seinem Blut. Ich stecke in einer Krise, die ich mit Geld nicht lösen kann. Wer 1999, wir wissen das noch, was da los war, die Telekom-Aktie kam raus, da standen sie alle, die alte Dame sehe ich noch mit diesem Arm da rumfuchteln, so ein sogenanntes T hat sie gebildet. Sollten alle Aktien kaufen, man hat gekauft. Ja, und heute ist diese Aktie vielleicht nominell nur 80 Euro wert, wenn überhaupt. Auf dem Papier. Hätten wir aber 1999, rechne ich mal, für 1000 D-Mark Warsteiner Pilz gekauft, dann hätten wir heute 120 Euro Flaschenpfand. Und zwar Cash auf Hand. So sieht's aus. Geld macht nicht glücklich, es beruhigt auch nicht. Außerdem merkt der Mensch, von dem ich hier erzähle, dass Geld unsere menschlichen Beziehungen auch verfälschen kann. Da hängen sich ja Leute dran. Wissen Sie, es wird ja heute gar nicht mehr gesagt, wer Millionär wird durch Zahlen, Lotto und so. Da hat man ja Schiss vor, weil nämlich sich viele dranhängen. Da können Sie die Klingel abstellen, da müssen Sie sehen, dass Sie sich aus dem Staub machen. Ja, und die falschen Freunde kennen wir ja alle, die dann immer den Menschen geschmeidig machen und sagen, wie lieb sie ihn haben. Sind das alles Freunde, die sich um mich scharen, oder sind das Schnorrer, bewundern unsere Kollegen meine Karriere aus lauter Herzensreinheit, oder wollen sie durch mich Karriere machen? Da ist eine Frau, die sagt, ich gehe nur einkaufen und shoppen, um zu spüren, dass ich noch lebe. Und diese Frau aus Karlsruhe sagt im Stern, ich bummle durch die guten Kaufhäuser, um nicht viel nachdenken zu müssen. Mein Job ist sinnlos, meine Tage sind leer. Und dann komme ich heim mit den ganzen Tüten und schmeiß die Einkaufstüten in die Ecke und lege mich am Samstagnachmittag ins Bett. Nun hat der junge Mann Jesus vor Augen. Er weiß, da zieht ein Lehrer durchs Land. Und er hat was, was ich mit Geld nicht kaufen kann. Und wenn man so reiche Leute sieht, da denken sie auch, Mensch, die haben Profil, die haben Charakter, die kann kein Wässerchen trüben, die haben nicht die Nöte, die ich habe. Die bügeln alles mit Geld aus. Weit gefehlt, meine Lieben, weit gefehlt. Ausstrahlung, Persönlichkeit, innerer Friede, Harmonie oder seelische Kraft oder Stabilität. Kann man ja ausstrahlen, aber wenn das innere Verhältnis zu Gott nicht stimmt, dann ist alles vergeblich. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Wissen Sie, was ihn bedrückt? Das ist die Ewigkeit. Der Mensch ist endlich, das weiß auch der gottlose Mensch, das weiß auch der Atheist, nur er gibt das nicht zu. Jeder Mensch weiß, dass er endlich ist und eigentlich unendlich. Deswegen fragt er ja nach der Ewigkeit. Und dieser reiche Jüngling wusste, ihn bedrückt was. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Die Ewigkeit bedrückt ihn nach dem Tod. Was wird dann? Es geht ihm gar nicht um die Sicherung seines Besitzes, sondern er fragt sich, was ist mit mir? Er fragt nicht, was mit meiner Frau, wenn er eine hatte, oder Kinder, oder was mache ich mit dem Besitz? Nein, er fragt sich, was ist mit mir? Und er stellt hier die entscheidende Frage, wie gewinnt mein Leben Tiefe, Format, Wert, Sinn, Profil und Harmonie? Wie geht das? Was muss ich tun, um aus den absurden Zirkelschlüssen der Marktwirtschaft und des Hamsterrades Karriere und Profitmaximierung herauszukommen? Wie kriege ich das, was du hast, ein Leben, das so heil und harmonisch ist, als wäre es nicht von dieser Welt? Also ewiges Leben. Wie kriege ich das? Wie bitte geht es zum Himmel, meine Lieben? Das ist die Frage. Wie geht es zum Himmel? Weißt du das, wie es zum Himmel geht? Hast du den Weg beschritten, wo du weißt, ich bin auf dem Weg zum Himmel, egal was kommt? Und das ist keine dumme Frage, das ist die einzig wichtige Frage. Wo bitte geht es zum Himmel? Ich habe da noch eine Frage. Wo bitte geht es zum Himmel? Und dann sagt Jesus nicht, weißt du, was eine Consultingstunde bei mir kostet? Coaching GmbH und Co. KG, 6 Monats Kurraten musst du dir aufschreiben. Melde dich an. Das würden uns die weltlichen Leute sagen, wenn Burnout angesagt ist. Vielleicht, du musst dich erst anmelden. Wenn es ganz dringend ist, kommst du vielleicht rein. Aber ansonsten, Warteliste, nein. Der Jesus kommt hier auf den Punkt, was nennst du mich gut? Gut ist einer, nur Gott. Und das ist der Blattschuss. Nur einer ist gut, Gott. Blattschuss, das ist es. Und mit dieser Aussage Jesu brüskiert er den Frager mit einem Tadel, in dem aber schon die erste seelsorgerliche Auskunft steckt. Was nennst du mich gut? Einer ist gut. Gott, halte die Gebote, so wirst du leben, will sagen, erstes Gebot, mein Lieber, kennst du das oder nicht? Wie heißt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ganz vollständig muss es heißen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, habe nun keine anderen Götter neben mir. Und damit sagt der Herr Jesus ganz klipp und klar, ich bin dein Befreier, erinnerst du dich nicht? Ich bin dein Befreier, er ist auch unser Befreier. Ich habe dich aus dem Wasser gezogen, in dem du bis zum Hals standest. Hat der Herr Jesus das nicht bei uns auch manchmal gemacht? Wir standen bis zum Hals im Wasser. Das hat er gemacht, er hat uns rausgeholt. Ich habe dich an Land gezogen, ich bin dein Befreier, gebe dir jetzt diese Befreiung. Es sind doch nur 10 Gebote. Nur 10 Gebote, die haben es aber in sich. Meine Lieben, das ist ja das Entscheidende, die 10 Gebote Gottes haben es in sich. Und einer wird sagen, naja, bei den Paragraphen, die wir heute alle haben, waren 10 Gebote. 10 Gebote, das ist der Hammer. Das ist genau das, was wir brauchen. Das braucht der Mensch. Und da gibt's kein Vertun. Jeder Mensch auf dieser Erde braucht die 10 Gebote. Und wenn da er sich einigermaßen dran hält, dann hat er gewonnen. Also, wollen wir sagen, dann ist die Sache richtig da. Dann geht er den richtigen Weg. Und die 10 Gebote, das ist das nötigste Instrumentarium, die ich dir an der Hand gebe, und zwar zum Schutz der Freiheit. Meine Lieben, die 10 Gebote sind zum Schutz der Freiheit gedacht, dass wir frei werden. Als Gotteskinder sind wir frei geworden. Nicht nur die Handschrift ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht durch das Blut Jesu und wir wissen, dass wir teuer erkauft sind, sondern wir sind freie Menschen, frei geworden durch die Gnade Jesu Christi und durch sein Blut. Wer heute nach Hause gehen kann und sagt, ich bin frei geworden, innerlich frei, ich danke meinem Schöpfer und meinem Heiland und ich danke für das Kreuz, für die Auferstehung, für die Himmelfahrt und für Pfingsten und für die Wiederkunft. Ja, der ist frei. Der braucht auch keinen Ratgeber mehr um sich herum. Er braucht den Herrn Jesus. Ethik ist die Lehre vom Schutz der Freiheit, meine Lieben. Das ist Ethik, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf. Und die Gebote, die Gott seinen Kindern gibt, haben den Sinn und Zweck, dass dieses wertvolle Gut, das uns geschenkt wurde, nicht schon wieder verdunstet oder von uns fahrlässig kaputt gemacht wird. Habe keine anderen Götter neben mir, denn sie werden sich dich versklaven. Das ist es ja. Die anderen Götter versklaven. Nee, und je nachdem, was da für Götter da rumlaufen oder da sind irgendwo, die versklaven den, nicht? Haben wir alle schon hinter uns oder stecken wir nur drin, dass wir dann versklavt sind und denken, naja, jetzt habe ich wieder Überschuss, da kann ich doch mal Silber kaufen. Sag ich mal jetzt so unverblümt und dann ist es auch so ein Gott. Nicht? Kann ja sein. Nicht, dass ich nichts gegen Silber, das wir kaufen, da habe ich gar nichts gegen. Aber wenn die uns versklaven, ist das Shit. Wenn uns was versklavt, meine Lieben, ist das Shit. Ethik ist die Lehre vom Schutz der Freiheit, habe ich gerade gesagt. Und das darf nicht verdunst und fahrlässig kaputt gemacht werden. Habe keine anderen Götter neben ihr. Und bevor es 9 weitere Gebote gibt, lautet das allererste und wichtigste, könnte man sagen, lasset euch nicht versklaven, schon gar nicht vom Götzen Mammon. So, und wir haben ja alle Mammon. Wir nennen das Pinke, wir nennen das Kohle, egal wie, wir haben Mammon. Wir verdienen gut, jeder weiß das, wir haben Geld, wir haben genug. Ja, Hauptsache es versklavt uns nicht. Aber dieser Sklave ist ein Pharao. Und dieser Pharao ist ein Tyrann. Diese Pharaonen, die wir in der Welt haben, sind Tyrannen. Und sie sitzen manchmal viel tiefer, als wir denken. Gier, Neid, Missgunst nisten sich manchmal in den Herzen ein. Und dieses Hamsterrad aus investieren, riskieren, profitieren und verlieren, diese Tretmühle aus Kosten, Nutzen und Kostendämpfung, Nutzen, Steigerung, noch weniger Kosten, noch mehr Nutzen, das ist ein Pharao, warnt Gott uns gleich im ersten Gebot. Ein Pharao, ihr Lieben, tötet täglich 20.000 Kinder auf der südlichen Halbkugel unserer Erde an Bagatellkrankheiten. Einfach aus Mangel an bezahlbaren Medikamenten. Das ist ein Tyrann. Der Tyrann, der Pharao, exportiert eine Lohndumpingspirale auf der südlichen Halbkugel dieser Welt. In Saigon kostet eine Fließbandstunde 60 Cent. Wir haben fast 2 Millionen registrierte Arbeitslose, ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt geht die Zahl wieder etwas nach oben. Dafür sind alle dankbar, wunderschön. Aber Caritas, Wohlfahrtsverbände und die Diakonie sagen, dazu kommen mindestens noch 2,7 unregistrierte Arbeitslose. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Wo geht das? So geht doch gar nicht. Wo stecken die denn alle? Das sind Menschen, die durch Umschulung und Fortbildungsmaßnahmen so lange in den Tageszentren festgehalten werden, bis ihrer Frühpensionierung nichts mehr im Weg steht. Das sind die Pharaonen. Es lernen mit 50 Jahren Menschen langjährige Berufe, von denen jeder weiß, wir werden sie niemals ausüben. Von den armutsgefährdeten alleinerziehenden Müttern im Viertel- oder Halbjahr-Tagesjob können 7 Millionen, so schätzt die EKD, den Armutsbericht als arm angesprochen werden. Das ist heute die Gegenseite. Die Kinder, die wachsen arm auf, die kriegen Hartz IV. Meine Lieben, merken wir diese Kluft, diese Schere, die da ist. Ja, ich habe da noch eine Frage. Und wer einmal in dieser Tretmühle steckt, dass es ihm so schlecht geht, da muss schon ein Wunder geschehen, bis die Frage an Jesus herangetragen wird, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber die stehen oft näher als wir, die wir alles haben, glauben Sie es mir. Die Zöllner und Sünder und Huren, die kommen eher ins Reich Gottes, weil die merken, wir brauchen den Herrn, den Erlöser. Und da merken wir schon, auch unsere freie Marktwirtschaft ist eine Ideologie. Was ist eine Ideologie? Ein Denksystem mit Zirkelschlüssen, die nicht mehr hinterfragt werden können und die sich immer wieder selber beantworten. Dazu brauchen wir nicht einmal Volkswirtschaft studieren, um das nachvollziehen zu können. Also meine Lieben, um Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger finanzieren zu können, muss ich Steuern sparen, sagt der Staat. Das ist richtig, richtig. Um Steuern zu zahlen, muss ich Profite machen, sagt die Wirtschaft auch richtig. Um Profite zu machen, musst du verschlanken und effektiver werden und Leute entlassen, sagt die Bank. Richtig? Ja, und wenn dabei Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger entstehen, naja, um die kümmert sich dann der Staat. So sieht's aus. Wir haben eine Krise der freien Marktwirtschaft, meine Lieben, und ja, diese Krise des Kapitalismus, wie die absurde Logik der globalen Finanzwirtschaft ja zeigt, ist unübersehbar. Wissen Sie, der Mensch hat heute Angst. Ich kenne manchen, auch Christen, der hat sein Geld erstmal eingenäht. So sieht das aus. Freie Marktwirtschaft, die haben Angst. Angst um die paar Pisolotten da. Das Geld ist die Krise, nichts weiter. Oder wie es jemand einmal gesagt hat, könnte es an den Anlegern liegen, dass immer mehr Menschen in den Anlagen liegen?
Das ist gut.
Meine Lieben, ich muss doch nicht erst Tischler werden oder Dachdecker, um feststellen zu müssen, dass ein Tisch wackelt oder eine Pfanne fehlt. Ich brauche kein Volkswirtschaftler, Politiker oder Wissenschaftstheoretiker sein, um sagen zu können, dieses System macht systematisch Menschen kaputt, es frisst Kinder und ermordet Leute. Ich bin der Herr, dein Gott, lass dich nicht mehr versklaven, halte meine Gebote, sie schützen deine Freiheit. Der reiche Jüngling hat gesagt, alles erledigt, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, zu dem Jüngling mit dem vielen Geld, sag ich mal, war der ja auch Christi angehaucht. Das ist ja viel so, nicht? Die haben ja irgendwann was gehört. Und der eine hat gesagt, na, das ist im Kopf drin. Aber so im Herzen ist das nicht gegangen. Ja, es gibt einen Gott, ja, weiß ich, habe ich mal gehört. Im biblischen Unterricht ist lange her oder in einem Konfirmandenunterricht ist alles lange her. Aber habe ich alles mal gehört, christlich angehaucht und doch singt da nichts mehr. Keine Seele singt und keine Freude im Herrn ist da, das ist nichts. Und so ist der Jüngling, der ist so groß geworden. Wahrscheinlich christliches Elternhaus, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat der Mann so viel mitgekriegt, dass er gesagt hat, ich habe das alle gehalten von meiner Jugend auf. Also ich bin auch im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber war der Schlimmste da von den vier Geschwistern. Hat ja auch keiner mitgerechnet, dass ich heute mal hier stehe. Bei dem, was ich hinter mir habe. Habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf? Ich bin ein wohlgeratener Sohn einer bayerischen Familie, sage ich mal ein bisschen überspitzt, will die CSU und so weiter und so fort. Wir haben Wirtschaftsabitur in der Tasche. Aber meine Sehnsucht nach Tiefe, Format, Harmonie, Profil, meine Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem seligen, ewigen Leben, das hat mich noch nicht erreicht. Ich will wissen, wie man selig wird, Herr Jesus. Ja, wie man in den Himmel und den Himmel auf Erden bekommt. Da antwortet Jesus einen ganz berühmt gewordenen Satz, der wegen seiner Radikalität sehr berühmt ist. Willst du vollkommen sein? Ja, da scheitern wir alle dran. Wir alle. Ich bin ja auch da kopflos geworden, als ich das gelesen habe. Gedacht, Menschenskinder, wie läufst du heute rum? Da müsstest du ja eigentlich dann schon irgendwie anders da auftreten, gekleidet und so, dass man das nicht alle so sieht. Ja, dass man also viele Güter hat oder so, keine Ahnung, wir wissen das ja selber. Willst du vollkommen sein, verkauf, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und jetzt klappen die Ohren zu, das ist doch klar. Ja Mensch, ich habe so eine wichtige Frage. Ich habe da noch eine Frage. Der Jesus beantwortet die Frage und sagt alles. Und dann kommt der absolute Hammer. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Komm, folge mir nach. Ihr Lieben, so unverantwortlich wird doch noch nicht einmal der betonköpfigste Fundi sein, alles zu verkaufen, um es den Armen zu geben. Also das können wir uns abschminken. Wenn ich das nämlich tue, meine Lieben, dann werde ich morgen mit Mundharmonika und Pappschachtel auf dem Warmluftschal bei C&A sitzen. Warmluftschacht bei C&A sitzen und das Ave Maria blasen. So sieht's aus. Nein, das kann doch gar nicht, das kann ich nicht. Ich kann das nicht machen. Ich habe meine Familie, ich habe Verantwortung, fertig. Richtig, sagt Jesus, denn es ist kein Traumtänzer. Er beantwortet lediglich die Frage nach dem All mit dem Ruf in die Freiheit. Wo bitte geht es zum Himmel? Jesus beantwortet diese Frage mit dem Ruf in die Freiheit. Investiere nicht in Telekom oder Warsteiner Pilz, sondern investiere in die himmlischen Fonds immaterieller Werte. Und wie macht man das? Man sammelt sich Schätze im Himmel. Sie keinen Motten und Rost fressen. Das sind unbezahlbare schöne Augenblicke der Freude und des Friedens. Das sind glückliche Begegnungen. Investiere Vertrauen und zwar in Menschen, die man normalerweise links liegen lässt. Ja. Investiere Hoffnung, gib die Hoffnung nicht auf. Und wenn keiner mehr hofft, dann hoffe für die anderen und verschenke Liebe, praktische Nächstenliebe. Betätige dich als Friedensstifter. Du kannst Vater, Mutter, Freund und Freundin sein, ein bester Kumpel, Weggefährte für Menschen, die nicht mehr an sich selber glauben, die Liebe nur vom Hörensagen kennen oder aus dem Fernsehen. Und die brauchen wir und helfen ihnen. Sammle Schätze im Himmel, investiere deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Materialien in Menschen, die es dir hinfort nicht mit Gewinn zurückgeben können. Das ist es ja. Und wenn wir bei jeder Bitte, die an uns herangetragen wird, fragen, und wo bleibe ich? Ja. Wo bleibe ich? Immer muss ich geben. Immer kommen sie zu mir. Ja, die wissen ja, warum sie kommen. Und immer muss ich daherhalten. Ja. Und wenn ich das frage, wo bleibe ich denn, dann bleiben wir auch alleine. Und wenn wir dann noch sagen, auch mir wird auch nichts geschenkt, ja, mit der Haltung wird uns garantiert nie mehr was geschenkt. Ja, und in diesem Augenblick, da sind die Jünger auch perplex. Also, da haben sie den Herrn Jesus gar nicht mehr verstanden. Überhaupt nicht. Ja, Herr, wer kann denn dann selig werden? Wie ist denn das möglich, wenn du den Maßstab so hoch setzt? Verkaufe alles, was du hast. Wir folgen dir doch auch nach und haben auch nicht alles verkauft. Und jetzt mal ehrlich, wenn Maria und Martha ihm kein Haus gehabt hätten und nichts im Kühlschrank, dann wärst du auch nicht bei ihr als Gast eingekehrt, oder? Ja, so sieht's doch aus. Das sind doch berechtigte Fragen, wenn man diesen Text liest, oder nicht? Oder gehen wir alle drüber hinweg, sagen, so was darf man gar nicht sagen. Natürlich müssen wir es sagen. Verkaufe alles, was du hast. Und ihr lieben Brüder und Schwestern, das hört sich so an. Verkaufe alles, was du hast, dass letztendlich die Armut darüber entscheidet, wer gerettet wird und wer nicht. So könnte man das hier ableiten und sagen, so ist das. Weit gefehlt. Dann könnte man sich nämlich per Verzichtsleistung in den Himmel hieven. Man darf sich sozusagen ins Paradies. Je ärmer, desto frömmer. Dann wäre Anklam in Mecklenburg-Vorpommern mit 50% Arbeitslosen das neue Jerusalem. Und Jesus sah sie an und schaute ins Herz. Jesus sah ihn an und schaute in sein Herz. Und jetzt kommt der berühmte zweite Satz. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, denn dass ein Reicher in das Himmelreich komme. In Wirklichkeit steht da, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt. Aber, und das ist das Entscheidende, ihr Lieben, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das heißt, menschliches Bemühen nützt nichts. Die Gnade Gottes ist das Entscheidende. Sehen Sie, und ich wollte dem reichen Jungen nicht sagen, jetzt muss er jetzt arm werden, das ist ja alles gar nicht gemeint. Er wollte nur sagen, investiere in immaterielle Werte, in das Himmelreich und vertraue mir. Es ist allein Gottes Gnade, die selig macht. Und jetzt sagt der Jesus das, und damit komme ich zum Schluss. Ich habe dem reichen Jüngling einen Weg gezeigt, wie er aus seiner Sinnkrise herauskommt, wie er unabhängig vom Geld und Karriere, vom Besitz und Statussymbolen hätte werden können. Ich habe dem reichen Jüngling gezeigt, dass ein Mensch auf Stelzen einen höheren Status hat als andere und von allen gesehen wird. Ich kann Ihnen auf den Kopf spucken, wenn ich auf Stelzen durch die Welt gehe. Nur eins kann ich nicht, den anderen umarmen, ohne dass ich hinfalle. Praktische Taten der Nächstenliebe, Zeit und Kraft, Investitionen in die neue Wert, in die neuen Werte sind leicht zu verspotten. Aber wer anfängt, merkt, das Leben wird gar nicht ärmer, sondern auf geheimnisvoller Weise reicher. Der weiß, was Glauben heißt. Wir sind aufgefordert, die Dinge der Welt so zu benutzen, ihr Lieben, wie der Apostel Paulus einmal sagt. Er meint, Geld, Häuser, Autos, Fahrräder, Küchen sind alles Leihgaben. Alles Leihgaben. Was wir haben, ist alles Leihgabe. Ja, sicher, durch unsere Kraft, die der Jesus uns geschenkt hat, haben wir vieles erreicht. Und das ist ja auch gut so. Aber es sind Leihgaben, wenn wir diesen Blickwinkel haben. Danke, Herr Jesus, du schenkst uns alles, was wir nötig haben. Und darüber hinaus, du gibst immer ein volles, geschütteltes und gerütteltes Maß. Mein Kelch fließt über. Das kann ich nur dankbar entgegennehmen. Und ich darf danken für das, was ich heute habe. Es sind Leihgaben, meine Lieben. Und das ist das Interessante und das Wichtigste. Es ist uns vorübergehend alles zur Verfügung gestellt. Es sind Produktionsmittel, die wir dazu einsetzen, neue Werte immaterieller Schätze zu sammeln. Fertig. Und das hat übrigens auch den Vorteil, und damit schließe ich, dass man nicht ganz so tief in Krisen stürzt in einem diese Leihgaben mal abhanden kommen. So müssen wir das sehen. Das ist marktwirtschaftlich verrückt, ja, aber ich kann nur sagen, denken wir langfristig an die Zukunft und denken wir daran, alles ist Gnade, was der Jesus uns geschenkt hat und schenkt. Und wer ihm vertraut, hat nie auf Sand gebaut, das wissen wir alle. Und da bin ich auch ganz froh drüber, denn so lebe ich, versuche zu leben. Sicher, die Anfechtungen sind auch da, das wissen wir auch. Und wer sagt, er hätte keine Anfechtungen mehr oder das tangiert ihn quasi nicht, auch als Christ und geht über Verschiedenes hinweg mit seinem dicken Kopf oder mit seinem Charakter, das ist nichts. Ja. Ich muss wissen, für was ich danke und für wen. Und alles so gebrauche, als wäre heute mein letzter Tag. Und ich stehe vor Jesus. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wunderbare Sache. Das ist ein Kamel. Alle Dinge sind nadelöhrig möglich dem, der da glaubt. Wissen wir? Nee, aber es ist ein wunderbare Sache. Das hat mich immer, das ist ein Kamel durchs Kind schon damals nadelöhrig geht, bewegt in der Sonntagsschule. Wissen wir? Nee, aber wo ich war, habe ich einen Vergleich. Ich habe gedacht, Mensch, also sind es Kinder, wie hat mich immer als Kind schon damals, kommt so ein Kamel durch so ein kleines Loch. Bewegt in der Sonntagsschule. Das hat sie bis heute gehalten, das geht nämlich nicht. Geht nicht, wo ich war. Das Loch kann ich von mir aus einen Höcker haben, aber das geht auch. Ich dachte, Mensch, als Kinder, wie kommt es durch? Geht nicht. Das ist ein Vergleich, der ist, da wäre keiner von uns drauf gekommen, das hätte auch Kinder verstanden. Aber wir verstehen es heute. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn der Jesus sagt, dass ein Kamel durch Nadel gehen kann, dann geht er doch. Ja. Wir haben auch manchmal Nadelöhre. Da stehen wir dann davor und ja, wie kommen wir da durch? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Nicht, dass der Jesus uns jetzt da durchjagt. Können das ja überspringen, das macht er schon. Oder an der Seite vorbeigehen, er macht das. Fertig, aus. Ihr Lieben, ich habe da nur eine Frage und ich hoffe, dass wir diese Frage, wo bitte schön geht es zum Himmel? Wie gewinnt mein Leben Profil, Stärke, Freude und dass meine Seele singt? Hoffentlich gehen wir alle so nach Hause, dass wir das wissen. Jesus, meine Zuversicht. Und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich, sollte ich nicht darum mich zufrieden geben, was die bange Todesnacht mir auch für Gedanken macht. Und damit schließe ich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, ein gesegnetes Nachdenken über das Wort. Und ich darf Sie bitten, zum Gebet aufzustehen.